ARD.
Hallo, ich bin Sönke Peters und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Vor der Friedenskonferenz für die Ukraine, Experten halten Waffenstillstand für unrealistisch. Und ukrainische Soldaten an der Front fürchten eine Feuerpause. Außerdem gibt es immer häufiger israelische Luftangriffe im Südlibanon. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, 14. Juni 2024 um 6.30 Uhr. Am Tag 2 des G7-Gipfels im italienischen Apulien wird heute unter anderem der Papst erwartet, erstmals bei dieser Konferenz. Laut Vatikan will sich Franziskus unter anderem mit dem Präsidenten der USA und Frankreichs, Biden und Macron, sowie dem ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Das Gipfelprogramm endet heute. Morgen beginnt dann die sogenannte Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz. Mit Blick darauf hat Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck, vor überzogenen Erwartungen gewarnt. In der Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert, der ARD-Infoprogramme, sagte Mangott, bei dem Treffen gehe es um eher nachrangige Themen.
Nämlich über Nahrungsmittelsicherheit, über nukleare Sicherheit und den Austausch von Kriegsgefangenen und die Rückführung von deportierten Menschen, vor allem Kindern. Das sind wichtige Themen, aber die eigentlichen Schlüsselfragen, was sollen die Kriegsziele der Ukraine sein, die der Westen unterstützt, das wird dort gar nicht besprochen. Was kann realistischerweise erreicht werden? Nun, das Problem ist, dass beide Kriegsparteien noch immer auf den militärischen Erfolg auf dem Schlachtfeld setzen. Und deswegen ist ein Verhandlungsbeginn nicht einmal über einen Waffenstillstand derzeit einfach nicht möglich.
Wie konkret es aussieht an der Front in der Ukraine, davon macht sich ARD-Korrespondentin Rebecca Barth regelmäßig ein Bild. In der ostukrainischen Region Charkiw hat sie mit Soldaten gesprochen, unter anderem darüber, warum sie Angst vor einem Waffenstillstand haben.
Dieses Surren bedeutet an der Front in der Ukraine oft den sicheren Tod. Es stammt von einer kleinen, sogenannten FPV-Drohne, First-Person-View, gesteuert durch eine Brille wie in einem Videospiel. Es ist Menschenjagd auf beiden Seiten der Front. Die billigen Drohnen mit Sprengstoff beladen zerstören nicht nur millionenschwere Militärtechnik, auch einzelne Menschen reißen sie in Stücke. Der ukrainische Soldat mit dem Decknamen Calvados nimmt das achselzuckend hin. Wir töten keine Menschen, sondern den Feind. Wir töten den Feind, der unser Land besetzt hält und unsere Leute und uns tötet. Ja, wir sehen den Feind, aber die Russen sind auch nicht zimperlich. Die sind verrückt. Es ist nicht leicht, gegen die zu kämpfen. Die russischen Soldaten leisten oft erbitterten Widerstand, berichtet Calvados. Der 28-Jährige bewegt sich mit seinen Kameraden nur noch nachts an der Front, damit ihn die russischen Drohnenpiloten nicht entdecken. Tagelang hockt das Team dann in einem Keller irgendwo im Kampfgebiet und fliegt Drohne um Drohne in russische Panzer, russische Positionen oder russische Soldaten. Wie die Jagd auf den Gegner am besten funktioniert, das erklärt Calvados an diesem Tag einer Gruppe von Neulingen. Der Bedarf an Rekruten ist groß. Wir sind ein Ziel von höchster Priorität. Wenn wir entdeckt werden, sind wir erledigt. Dann werden wir so heftig wie möglich angegriffen, bis das Haus über uns niedergebrannt ist oder der halbe Wald um uns herum zerstört ist. Deshalb ist unsere Aufgabe so gefährlich. Wenn du verrätst, wo du bist, dann hast du ein verdammtes Problem. Um der Todesangst zu entkommen, machen sie Witze, erklärt der Soldat. Das Wichtigste sei, im Einsatz nicht in Panik zu geraten. Die Verluste der ukrainischen Armee aber seien hoch, gibt Calvados zu. Trotz des Leids, einen Waffenstillstand fürchten die Männer der Einheit, erklärt Kompaniekommandeur Anton. Wenn man jetzt theoretisch einer Art Waffenstillstand oder so zustimmt, dann ermöglichen wir dem Feind nur, seine Ressourcen aufzufüllen. Auch solange es bei uns politische Schwankungen wie Verzögerung bei Waffenlieferungen gibt, wird der Feind das nutzen, um seine Ressourcen aufzustocken. Dann könne Russland, so ist Anton überzeugt, der Ukraine seine Bedingungen aufzwingen und weitere Landesteile annektieren. Der Krieg werde erst enden, wenn eine Seite nicht mehr in der Lage sei zu kämpfen, wenn die Ressourcen ausgehen. Aktuell, da sind sich Beobachter einig, ist das jedoch eher die Ukraine. Sie ist abhängig von westlichen Waffenlieferungen und hat viel weniger Soldaten zur Verfügung. Das sieht auch Anton. Es ist so. Es herrscht völliger Personalmangel, da der Feind bevölkerungstechnisch in der Überzahl ist. Die Russen haben auch einen totalen Vorsprung in der Technik, bei den Waffen, bei der Artillerie, bei Raketen und in der Luft. Die Russen werden also nicht aufhören. Und deswegen könne auch die Ukraine nicht aufhören, meinen Anton und seine Kameraden. Umfragen zeigen, die meisten Menschen in der Ukraine glauben immer noch fest an einen Sieg, aber die Zuversicht schwindet. Freiwillig melden sich nur noch wenige Männer zum Dienst in der Armee. Das habe auch mit den schleppenden Waffenlieferungen aus dem Westen zu tun, meint Soldat Calvados. Es gibt genug Leute, wenn wir sie rekrutieren. Die Frage ist nur, womit wir kämpfen sollen. Die Leute gibt es und wir brauchen sie, aber wir haben zu wenig Waffen und Munition, um dem Feind maximalen Schaden zuzufügen. Wir brauchen viele Leute, aber noch mehr Waffen. Waffen und Diplomatie, das seien keine Gegensätze. Zu diesem Schluss kommen auch die Forscherinnen und Forscher des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Russland, so heißt es im aktuellen Friedensgutachten des Instituts, werde sich nur auf Verhandlungen einlassen, wenn es militärisch und mit Sanktionen weiterhin unter Druck gesetzt werde.
Die EU-Staaten haben die Sonderregeln für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verlängert. Sie können mindestens bis zum Jahr 2026 problemlos in der Europäischen Union bleiben, wie Bundesinnenministerin Faeser bestätigte. In der Bundesrepublik seien bereits mehr als 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer untergekommen. Faeser forderte eine bessere Verteilung der Geflüchteten innerhalb der EU. Und jetzt schauen wir in den Nahen Osten. Im Südlibanon ist nach libanesischen Angaben bei einem israelischen Luftangriff eine Zivilistin getötet worden. Mindestens 7 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Das Militär habe einen Angriff auf ein Haus in der Kleinstadt Janata geflogen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Israel hatte zuvor eine harte Reaktion auf Raketenangriffe der libanesischen Hisbollah angekündigt. Immer häufiger ist im Schatten des Gazakriegs auch das libanesische Baalbek Ziel der israelischen Luftwaffe. Die Stadt mit den einzigartigen römischen Ruinen zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, gilt aber auch als Hochburg der Hisbollah. Erst Anfang der Woche gab es wieder Angriffe auf die Umgebung von Baalbek in der Bekaa-Ebene. Aus Beirut berichtet Martin Durm.
First time in Lebanon.
Wurde aber auch Zeit, dass endlich mal wieder einer vorbeischaut in Ahmed Souvenirshop. Normalerweise parken die Touristenbusse in Dreierreihe vor seinem Laden. Aber jetzt?
Nur Touristen. Last summer.
Keine Touristen. Letzten Sommer war alles voll, 200-300 Leute am Tag, sagt Ahmed. Aber dann kam das mit Gaza. Seitdem ist nichts mehr los in Baalbek. Die weltberühmte Tempelanlage verlassen, die angeschlossenen Souvenirläden leer. Dabei konzentrierten sich doch die Kämpfe im Libanon nur auf den Süden, behauptet Ahmed, hier sei alles ruhig.
There's no problem, nothing, only now the problem.
Naja, lässt sich da einwenden. In letzter Zeit haben die Israelis auch die Gegend um Baalbek ziemlich oft bombardiert.
Not in Baalbek, it's around, in the valley.
Ja, sagt Ahmed, aber nicht in Baalbek, nur um Baalbek herum.
Could you hear it? Ja.
Schon seit 3 Monaten attackiert die israelische Armee Stützpunkte der Hezbollah tief im libanesischen Kerngebiet. Die weitreichenden Luftschläge mit Drohnen und Kampfjets sind eine Reaktion auf den massiven Beschuss der Schiitenmiliz, die vom Südlibanon aus täglich Ziele in Nordisrael angreift. Baalbek mit seinen 80.000 Einwohnern liegt etwa 100 Kilometer weiter östlich in der Bekaa-Ebene. Die Jahrtausende alte Stadt mit ihren römischen Ausgrabungen, den 6 freistehenden Jupitersäulen, zählt zum großen Weltkulturerbe der Menschheit. Zugleich ist sie aber eine Hochburg der Hezbollah. Überall in Baalbek weht die Fahne der schiitischen Islamisten, eine grüne Kalaschnikow auf gelbem Grund. Man begegnet dem martialischen Logo sogar in Ahmeds Souvenirshop.
Are you selling T-shirts?
Yes, I have T-shirts.
From Hezbollah?
Yes, yeah, many people here is coming to take the T-shirt from Hezbollah. Yeah.
Viele Touristen haben bei uns Hezbollah-T-Shirts gekauft, meint er, als Andenken. Die Schiitenmiliz, die der Westen als Terrororganisation ächtet, hat rund um Baalbek mehrere Waffenfabriken und Ausbildungslager errichtet. In einer Gegend also, die eigentlich unter dem Schutz der UNESCO steht. Über die nahegelegene syrische Grenze bekommen die Hezbollah vom Iran ihren militärischen Nachschub geliefert, Munition, Raketen. Damit sieht sie zwangsläufig israelische Angriffe auf die Stadt. Natürlich gibt es hier in der Gegend immer wieder mal Luftschläge, sagt Baalbeks Bürgermeister Mustafa Al-Shaal. Alles hängt letztendlich mit der Frage zusammen, ob es in Gaza zu einem Waffenstillstand kommen wird oder nicht. Der Gaza-Krieg und der kämpferische Machtanspruch der Hezbollah bestimmen die instabile Gegenwart Baalbeks. Das Erbe der Antike wird davon überlagert. In der Mittagshitze beschallen Muezzine das monumentale Ruinenfeld mit seinen Tempeln und den Jupitersäulen. Eine 2000 Jahre alte Geschichte steht leer und verlassen in der Gegend herum. Nur Eidechsen, nur Zikaden. Und Ahmed. In seinem Souvenirshop ist er kurz davor zu verzweifeln. Ich liebe Frieden, sagt er. Willst du nicht vielleicht doch ein Hezbollah-T-Shirt?
You want T-Shirt Hezbollah?
No.
This is nice stuff for you.
Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind, palästinensischen Angaben zufolge, 3 Menschen getötet worden. In der Nähe von Jenin habe es eine Razzia gegeben. Die Armee teilte mit, 2 hochrangige, gesuchte Verdächtige seien eliminiert worden, außerdem seien Waffen in ihrem Besitz gefunden worden. Jenin gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Die israelische Armee führt dort immer wieder Razzien durch. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.